Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp und zu einer ganz besonderen Folge. Denn heute ist Mamala Papp investigativ sozusagen unterwegs. Ich habe zwei wunderbare Gesprächspartnerinnen, deren Namen wir nicht verraten, aus Schutzgründen. Aber die Geschichten, die sie zu erzählen haben, die Erlebnisse, die sie zu berichten haben, sind sehr, sehr wichtig und werden euch wahrscheinlich in vieler Hinsicht die Augen öffnen, was mit Frauen passiert, die, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, aber dann auch schon gemeint, Opfer von sexualisierter Gewalt werden durch ihren Partner, durch wen auch immer, und dann in das, ja, Justizsystem fallen, was auch nicht immer frauenfreundlich ist. Und meine beiden Gesprächspartnerinnen haben Frauen jahrelang dabei begleitet, unterstützt und sehr viele Beobachtungen gemacht. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, ihr beiden, dass ihr die Zeit gefunden habt. Und vielleicht erklärt ihr nochmal genau, was war eure Aufgabe? Woher kommen eure Beobachtungen?
Ja, wir beide waren ehrenamtliche Mitarbeiterinnen bei einer Opferschutzorganisation, bei dem Weißen Ring. Das ist eine Organisation, die eine Anlaufstelle ist für Opfer, die Gewalt erfahren haben. Und wir beide haben vor allem Frauen und junge Frauen begleitet, unterstützt, zugehört, die häusliche und oder sexualisierte Gewalt erfahren haben.
Was würdet ihr so ganz grundsätzlich von euren Beobachtungen sagen? Also das ist ja auch, also das ist ein Ehrenamt, was natürlich total zehrt seelisch, ne? Also weil ihr, es ist nicht so, ich lese jetzt, lerne, bringe Kindern Lesen bei oder Malen, sondern ihr kriegt die ganzen Fälle mit, hautnah, ihr sprecht mit den Frauen, ihr seht sie, ihr beobachtet sie über eine Zeit lang, also begleitet sie und seht, was mit ihnen passiert. So ganz grundsätzlich, vielleicht fangen wir damit an. Was macht das mit Frauen, wenn sie ihnen so etwas passiert, also wenn sie zum Beispiel vergewaltigt werden durch den Ehemann, wenn ihnen so etwas passiert und die melden sich beim Weißen Ring und ihr seht sie dann und ihr habt mit ihnen zu tun, was macht das, was sind eure Beobachtungen?
Also meistens sind die Frauen dann wirklich erstmal in einem Schockzustand, wenn es wirklich erst passiert ist. Oft wissen sie überhaupt nicht, was ihre Möglichkeiten sind. Oft waren sie noch nicht mal beim Arzt. Das haben wir auch immer regelmäßig abgefragt. Warst du beim Arzt? Hast du dich untersuchen lassen? Hast du irgendeinen Beweis? Mhm. Und sonst hat man natürlich gesehen, also dass die jetzt so nicht funktionieren, dass sie ihren Alltag so nicht bewältigen können. Und da wirklich auch dann Unterstützung brauchen, den richtigen Weg zu finden. Was dann natürlich auch schwer ist, sich dann zu entscheiden für einen Weg. Gehe ich jetzt den schweren Weg? Gehe ich zur Polizei? Das haben auch nicht immer alle gemacht. Aber ja, das waren dann schon dann auch gebrochene Frauen.
Sehr traumatisiert.
Ja.
Also vor allem traumatisiert. Manche konnten gar nicht sprechen. Die waren auch so ganz in sich, bis sie erst mal erzählen konnten, was passiert ist. Manche Frauen reden ganz viel dann, also da ist jede Frau auch
unterschiedlich.
Und wir klären natürlich auch auf, also es ist ein sehr mutiger Schritt, dann auch zur Polizei zu gehen, das anzuzeigen. Und da haben wir aber auch die Möglichkeit, die Frauen erstmal, dass sie eine Rechtsberatung bekommen. Also wir haben mit Polizei, mit Opferschutzanwältinnen, also ich habe vor allem immer mit einer sehr gerne zusammengearbeitet, bin dann mit dem Opfer erstmal dorthin, dann wurde die beraten, die Kosten wurden auch alle übernommen und dann konnte das Opfer entscheiden, ob es zur Anzeige kommt oder nicht.
So ganz grundsätzlich spielen ja ganz viele Faktoren bei solchen Taten eine Rolle. Also meistens passiert das unbeobachtet. Es ist eine Sache zwischen, intime Sache zwischen Opfer und Täter. Es ist was total Traumatisches, vielleicht auch in einer Beziehung, wo es vielleicht noch nie passiert ist, also oder überhaupt einem Menschen noch nie passiert ist, dass sowas Gewaltvolles passiert. Also man fragt sich wahrscheinlich, stellt sich tausend Fragen, war das überhaupt gerade wirklich so? Ist meine Einschätzung richtig? Und in, also ideal, wenn man jetzt von der Beweislage denkt, würde es sein, sofort zum Arzt untersuchen lassen, Abstriche nehmen. So, das ist ja im seltensten Fall möglich. Das wird gar nicht passieren, weil man muss, manchmal braucht man ja auch wahrscheinlich Zeit, um überhaupt diesen Anruf beim Weißen Ring zu machen, überhaupt darüber zu reden. Und es gehen vielleicht, vergehen ein paar Tage und dann habe ich schon geduscht und viele Spuren sind weg.
Ja.
Und das macht es natürlich dann im weiteren Verlauf wieder schwerer.
Ja.
Also es ist echt ein sensibles Thema, ne, mit allem Möglichen. Wo würdet ihr sagen, also so grundsätzlich, die meisten Frauen, wann melden sie sich, wenn ihnen das passiert ist? Ist das eher häufig, ist es gerade passiert oder mir ist das vor 2 Tagen passiert?
Nee, das war schon, ja. Manchmal waren es ja sogar ein paar Jahre,
ja,
dass sie da erst sich das selbst eingestehen konnten oder was auch immer jetzt der Grund
sogar
war. Oh ja, ich hatte eine, die wurde als Kind vergewaltigt,
genau.
da war das sogar verjährt.
Oder das, wenn es der Vater oder Stiefvater war, dann sind die oft erst nach Jahren.
Ja. Oder die haben sich oft erst getraut, etwas zu sagen, nachdem der Täter verstorben ist.
Mhm.
Das gab es auch.
Genau. Oder Freundinnen. Also meistens ist es so, dass sie sich anvertrauen einer Bezugsperson und diese Person dann sagt, du, da gibt es eine Organisation oder ich habe das schon mal gehört, ich begleite dich. Oder wir hatten einen Fall von einem Missbrauch. Das Mädchen wurde jahrelang vom eigenen Vater missbraucht und da hat sich der Kumpel, also der beste Freund von ihr, sich mit einer E-Mail an uns gewandt. Den Fall habe damals auch ich übernommen und das war auch sehr heftig.
Wie krass ist das System dann, also wenn es wirklich schon lange vorher passiert ist, wenn man sich erstmal den Mut hat zu entscheiden, zu sagen, mir ist das passiert, ich möchte das nicht weiter für mich behalten, da soll was passieren, da soll auch derjenige für gerade stehen und zur Verantwortung gezogen werden. Aber wie aussichtsreich sind die Chancen, wenn schon so viel Zeit passiert ist? Wie groß sind die Hürden? Das möchte ich eher fragen. Wodurch muss man dann gehen, bis man es vielleicht zur Anzeige bringt oder überhaupt etwas? Also ich stelle es mir super heftig vor, allein schon wegen der Beweise. Man kann ja super oft sagen, das ist Aussage gegen Aussage.
Mhm. So ist es meistens auch. Also du gehst zur Polizei, machst eine Anzeige und dann muss halt ermittelt werden. Also wenn du keinen Täternamen nennen kannst, dann ist es sowieso schon mal schlecht. Aber wenn du den Täter kennst, dann solltest du halt auch ein paar Beweise liefern, damit da überhaupt eine Anklage dann erfolgt.
Was könnte ein Beweis sein? Nach so langer Zeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Nachrichten? Weiß ich nicht.
Ah, zum Beispiel Textnachrichten oder sowas?
Genau. Zeugen.
Ja.
Dass vielleicht dann, ein Familienmitglied, vielleicht der Bruder oder die Schwester da was mitbekommen hat. Oder eben bei dem einen Fall, wo ich da hatte, da ist ja der Vater immer wieder nachts in das Zimmer des Mädchens. Also da frage ich mich natürlich oder habe ich mich auch gefragt, dass die Mutter das nicht mag oder blenden die das aus?
Mhm.
Wollen die das gar nicht wahrhaben?
Das spielt auch nochmal eine Rolle, wenn es in der Familienkonstellation ist. Warum
ganz oft
hilft mir hier keiner? Oder vielleicht öffne ich mich und dann wird trotzdem nicht geholfen.
Ja.
Oder so. Also ne, auch Schuld und was auch alles noch da eine Rolle spielt.
Alle 3 Minuten erlebt in Deutschland eine Frau oder ein Mädchen häusliche Gewalt. Und täglich werden mehr als 140 Frauen und Mädchen in Deutschland Opfer einer Sexualstraftat. Und es ist aber nur das, was bekannt ist. Und wir haben ja heute auch noch mal drüber gesprochen, sicher, dass die Dunkelziffer enorm ist. Weil viele haben Scham, viele glauben, dass sie selber schuld sind. Also es war auch oft in den Gesprächen, weil manchmal sind es sogar auch Kumpels, die Mädchen vergewaltigt haben. Und wenn diese junge Frau mir das erzählt hat, dann war das eine Vergewaltigung. Aber die hat gesagt, ja, aber wir lagen ja früher auch im Bett. Und ich bin so erschrocken, als der dann plötzlich zu mir rüberkam und mich plötzlich berührt hatte. Und ich habe dann gesagt, nein. Und er hat weitergemacht. Und die hat dann zum Beispiel auch erzählt, diese junge Frau, sie war nicht mehr in ihrem Körper. Sie war so geschockt, dass ihr bester Freund oder Kumpel sowas macht. Sie hat es dann nur über sich ergehen lassen und war schwerst traumatisiert.
Was sind Fälle, an die ihr nie vergessen werdet, die euch richtig beschäftigt haben, weil sie einfach heftig waren?
Ja, also ich kann den Fall nicht vergessen von diesem Mädchen eben, dessen Freund oder Kumpel sich gemeldet hatte, die von ihrem Vater vergewaltigt wurde und die dann leider Selbstmord begangen hat. Ich glaube, letztes Jahr war das, ne?
Krass, die hat Selbstmord begangen. Warum glaubt ihr, hat sie das gemacht?
Ja, ich glaube, ich habe sie ja ziemlich lange begleitet, dass sie einfach mit diesem Wissen und da es ja über Jahre hinweg immer wieder passiert ist, dass ihr eigener Vater sie sexuell missbraucht, nicht mehr leben konnte. Sie war ja auch schwerst essgestört und Borderlinerin, hatte viele Selbstverletzungen auch am ganzen Körper und konnte einfach nicht mehr.
Habt ihr das öfter erlebt, dass Frauen sich die Schuld an der Tat mitgeben?
Ja, weil es ganz oft so war, dass die Frauen, bevor sie sich gemeldet haben, ja auch in glücklichen Beziehungen waren. Also es ist ja nicht immer, dass das ja sozial schwache Familien sind. Das ist ja oft auch dieser Fall mit den Mädchen. Die hatten ein wunderschönes Haus, der Vater einen super Job. Also da war alles so von außen in Ordnung. Mhm. Und oft meint man ja, dass das eher sozial schwache sind, aber das stimmt nicht. Und die sagen dann ganz oft, wir hatten ja eine glückliche Beziehung, es war ja gut. Und dann ja, kommen die Aussagen, ja, vielleicht war ich dann doch zu provokant oder ich habe ihn provoziert oder vielleicht hätte ich doch meinen Mund halten sollen oder vielleicht liegt es doch an mir.
Krass, ich finde das heftig.
Ja, das kommt ganz oft.
Aber glaubst du, ist es von innen? Also glauben das die Frauen wirklich oder wird ihnen das von was anderem suggeriert? Weil wie kann ein Kind den Vater animiert haben oder provoziert haben? Das ist doch
es ist so. Es ist.
Also wenn sie ganz jung sind, dann wissen sie auch noch gar nicht, dass es nicht normal ist.
Ja.
Die denken ja, das ist normal und das macht jeder Vater mit seiner Tochter, bis sie es dann irgendwann checken. Mhm. Und dann ist es halt, ist man eigentlich schon geschädigt. Also dass man
sowieso
nicht mehr so schnell rauskommt. Aber sonst, also bei, ich sag jetzt mal, bei erwachsenen Opfern oder Betroffenen, die zum Beispiel in einer Ehe leben, die wissen vielleicht auch gar nicht, dass eine Vergewaltigung jetzt zum Beispiel strafbar ist. Das war es ja bis vor, ich weiß jetzt nicht, wie vielen Jahren noch nicht.
Ja.
Oder denken, okay, das ist eine, keine Ahnung, eheliche Pflicht, die ich erfüllen muss. Oder vielleicht gebe ich ihm nicht genug oder keine Ahnung, was da für Gedanken aufkommen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen gesellschaftlich, wird es den Frauen da so ein bisschen schwerer gemacht.
Hattet ihr eigentlich auch Männer, die ihr betreut habt? Oder nur Frauen?
Selten.
Wirklich selten.
Also ich sage jetzt mal zu 90% waren es Frauen. Also ich weiß, weil wir hatten ja auch viele Meetings, dass es eine Dunkelziffer gibt, dass auch Männer Gewalt erfahren, häusliche Gewalt, aber die melden sich dann oft nicht.
Das ist auch ein Riesentabuthema.
Ja, klar. Riesen. Und 2023 wurden über 130.000 Frauen Opfer von Gewalt in der Partnerschaft. Also das ist ganz oft eben im
bekannten Umfeld.
Im bekannten Umfeld.
Also vom Partner oder von jemandem.
Genau, oder Großvater oder Stiefvater ist auch.
Ist selten einer, den man nicht kennt, der einen auf der Straße
überfällt. Babysitter.
Das gibt's gar nicht.
Das ist ja auch so, das ist ja so oft dieser Mann im dunklen Mantel, der einen überfällt aus dem Park. Und das ist, die Gefahr ist ganz woanders. Mhm. Ne? Sie ist im bekannten Umfeld. Ja. Ich habe immer so Angst, wenn meine Kinder irgendwo jetzt woanders übernachten und das wird jetzt mehr und so, wenn da ältere Brüder sind oder die Väter, um Gottes Willen, ich will denen natürlich nichts unterstellen, aber so.
Doch.
Ne?
Also, man kann auch niemandem vertrauen, das sieht man
genau.
Wenn wir jetzt vorhin haben wir gelesen, ein hochrangiger bayerischer Richter oder Polizisten, es sind ja aber auch meistens, also gerade was Kindesmissbrauch betrifft, sind es Menschen, die einen gewissen Status haben, die eben Möglichkeiten haben, Geld haben. Das sind die, die an sowas rankommen.
Und das macht's ja noch Entschuldigung, das macht es ja noch krasser für dich. Also wenn dir das dann passiert, du bist irgendwo und das ist ein ganz netter Mensch, den du schon lange kennst oder Vater deiner Freundin und der hat vielleicht schon schöne Ausflüge gemacht und dann macht er das plötzlich. Das ist ja für dich ja dann noch mehr so, das kann doch gar nicht passiert sein. Der doch nicht. Ja. Das wird mir niemand glauben.
Genau, das wird mir niemand glauben.
So, so krass, ne?
Und deshalb sagen es Kinder dann auch nicht.
Ja.
Weil so viele sagen, warum vertrauen sich Kinder dann nicht der Mama an oder so? Weil die wissen, da ist etwas ganz Furchtbares passiert und können das aber nicht einordnen. Und deshalb sprechen die da nicht drüber.
Glaubt ihr, man könnte Frauen und Kinder aufklären, stark machen, dass sie es sagen? Und was würdet ihr denen sagen? Also wie 100%. Würdet ihr...
Ja, auf jeden Fall, dass ich, sobald mein das Körper. Kind versteht, was ich sage, ihm beibringe. Es gibt Bereiche oder überhaupt dein ganzer Körper darf nicht angefasst werden, wenn du es nicht willst. Und du musst es sagen. Und es gibt keine Geheimnisse. Es gibt weder gute noch schlechte Geheimnisse. Du kannst mir alles sagen und ich werde dir alles glauben, vor allem, weil das ist natürlich auch ein Problem, dass man Angst hat, dass einem nicht geglaubt wird.
Und Kinder, die im eigenen Umfeld missbraucht wurden und sich dann der Mutter anvertraut haben, solche Fälle gab es ja auch schon ganz oft, denen wird nicht geglaubt, die Mutter glaubt es dann nicht, weil sie es gar nicht wahrhaben will.
Ja.
Das ist also...
Klar,
die Frauenhäuser. Wir haben ja Frauen dann in die Frauenhäuser versucht unterzubringen. Die sind voll. Es gibt 7.700 Frauenhausplätze und es werden 20.000 jährlich benötigt.
7.700 in ganz Deutschland?
In Deutschland.
Nur?
Ja.
Und es werden 20.000 benötigt?
Ja. Wir haben ganz oft in unserer Stadt dann versucht, die Frauen unterzubringen, war nicht möglich und dann wird angefragt. Und dann werden halt die Frauen dann, die kommen dann in andere Frauenhäuser.
Was war noch ein Fall, wo ihr sagt, krass, kann ich auf vielen Ebenen nicht nachvollziehen, wie das gelaufen, was passiert ist und vielleicht auch, wie das gelaufen ist?
Also da hatte ich noch einen Fall mit einer jungen Frau, die sollte von ihrem Vater zwangsverheiratet werden. Also ihre Schwester wurde zwangsverheiratet, aber sie ist dann geflüchtet von zu Hause, ist also hier in Deutschland aufgewachsen. Der Vater war aus dem Irak und die musste zweimal ihre Identität ändern. Einmal hat sie der Vater und der Bruder, glaube ich, wieder gefunden in einer anderen Stadt. Und dann kam sie eben, also waren wir als Außenstelle dann zuständig. Und ich bin immer noch in Kontakt mit ihr.
Lebt sie inkognito?
Ja. Aber so einen tollen Weg gegangen, also hat eine Ausbildung gemacht, ist jetzt sogar Stellvertreterin.
Also hat es beruflich nochmal weitergebracht.
Ich habe mir das dann auch immer mitgeteilt. Aber sie weiß nicht mal, wann sie geboren ist. Sie kennt nicht ihr Geburtsdatum. Also das waren viele Kinder. Und das ist dann meistens immer der Erste. Und dann halt,
ach, das nimmt man als Ersten.
Ja,
und dann das
meistens ist es der Erste. Und also das war heftig, weil die war so schwer traumatisiert auch. Die hat auch ganz schlimme Sachen erlebt das war eine Story, die hat mich schon sehr, sie darf ja nie mehr Kontakt zu ihren Geschwistern aufnehmen, zu ihrer Familie,
stimmt.
Die weiß ja nichts, die weiß nicht, ob ihre Mutter noch lebt, die weiß überhaupt nichts.
Weiß denn die, also das weiß man ja auch nicht, aber denkt die Familie, sie ist tot oder denkt die Familie, sie lebt?
Ich glaube schon, dass sie denkt, sie lebt.
Okay. Und die werden auch weiter noch versuchen, sie zu finden, wenn sie die Möglichkeit haben, oder?
Ja, aber sie zeigt sich ja nirgends. Ja. Sie hat auch ihre Haarfarbe verändert, ihren Namen. Ja. Sie hat sich einen sehr schönen Namen ausgesucht, habe ihr ja dann auch gesagt, was der bedeutet, dass es wirklich so schön ist. Und ist wirklich, sie ist jetzt einen ganz tollen Weg gegangen und konnte sie da jetzt auch immer begleiten. Und wir wollten uns jetzt auch letzte Woche treffen mal wieder, aber...
Es gibt auch Erfolgsgeschichten, wo Frauen es schaffen.
Ja,
die Kosten sind trotzdem hoch, aber sie schaffen es aus dem Leben. Sie wählen ein selbstbestimmtes Leben.
Und es kommt halt drauf an, auf die Resilienzfähigkeit. Ja. Also jeder Mensch geht ja mit bestimmten oder mit traumatischen Situationen anders um. Und sie... Ich weiß nicht, ob da nicht viele dran zerbrochen wären.
Ja. Wie bewertet ihr Das Rechtssystem. Also wenn es tatsächlich, wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen, gerade diese Fälle mit Gewalt, wo einem körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt angetan wird und es ist schon, also man hat diese Beweise nicht, man hat sich nicht fotografiert oder war nicht beim Arzt. Also die Beweisaufnahme wird ja schon dann ein Problem sein. Wie, und wenn man es dann trotzdem schafft, vielleicht wenn es doch Beweise gibt und wenn es zu einer Anklage kommt, wie bewertet ihr den, oder wie seht ihr den Weg, den die Frau dann gehen muss und was für Hürden kommen, werden auf jeden Fall kommen? Wo muss man sich innerlich trotzdem noch dagegen wappnen?
Also man muss auf jeden Fall sich darauf gefasst machen, dass man das im Geiste nochmal erleben muss, weil schon beim ersten Besuch, bei der Zeugenaussage, bei der Polizei werden sehr konkrete Fragen gestellt, es wird sehr ins Detail gegangen und da muss man dann Fragen auch mehrmals beantworten und das macht der Staatsanwalt bzw. der Richter dann vor Gericht dann auch. Also muss man das halt auch offenlegen nochmal und dieses Nachfragen verunsichert natürlich. Dann denkt man wieder, oh nein, wird man mir jetzt nicht glauben oder glaubt man mir nicht oder warum wird das jetzt nochmal gefragt? Das ist natürlich eigentlich schon auch richtig, weil man den Sachverhalt einfach klar aufklären muss. Also es geht nicht anders. Man kann nicht einmal eine Geschichte erzählen und dann wird jemand verurteilt. So einfach ist es nicht. Im Zweifel für den Angeklagten heißt es. Und dann muss man eben schauen, ist die Geschichte glaubwürdig? Leider im Endeffekt, wenn die Beweise nicht ausreichen.
Was hast du erlebt vor Gericht?
Also ich hatte einen Fall, der war auch heftig. Angeklagt waren 30 Vergewaltigungen in der Ehe und ich habe dann eben als Prozessbegleiterin eben die Frau begleitet. Wir saßen auch 5 Stunden, dann dauerte die Zeugenaussage. Und was da halt auch so heftig war, weil sie hat wirklich alles ganz genau geschildert. Also das kann man sich gar nicht irgendwie zurechtlegen, weil es ja immer wieder passiert ist, auch nach Geburten. Die hatten 3 Kinder, sofort nachts im Schlaf wurde sie immer geweckt. Also es waren ganz heftige Geschichten. Und die Staatsanwältin war auch sehr gut, weil sie musste natürlich, um das zu beweisen, viel fragen. Also die müssen wirklich das Ganze nochmal durchgehen. Und das sind ja auch dann Retraumatisierungen. Und es war aber auch in diesem Fall im Zweifel für den Angeklagten. Also der Richter hat damals gesagt, wir wissen alle, dass etwas passiert ist, aber im Zweifel für den Angeklagten, und der wurde echt freigesprochen. Und das war natürlich heftig. Die Frau ist dann auch weggezogen und das war eben auch eine Situation, weil sie dann auch während der Zeugenaussage immer wieder so gezittert hat und eine Pause brauchte. Und da hat eben dann einmal ein Richter gesagt, das ist schon spannend, immer wenn es interessant wird, brauchen sie eine Pause. Und also da war es mir ganz schlecht. Und es ist natürlich auch sehr anstrengend, so jemanden zu begleiten, weil ich sitze da auch ja ganz nah, daneben oft Händchen haltend und ich bin sehr empathisch und es war für mich nicht immer leicht, mich da abzugrenzen und auch das alles zu hören und auszuhalten.
Ja.
Das war unvorstellbar, was diese Frau da erlebt hat. Und dann wurde der echt freigesprochen. Also.
Was sagt euch das über das System? Also wie könnte man es verbessern, dass das sowas nicht passiert? Weil du weißt in diesem Fall hier, sie ist vergewaltigt worden.
Ja, absolut.
Und es gab aber trotzdem Zweifel letztendlich.
Ja.
Also da müsste man, also ich glaube wirklich präventiv Menschen aufklären, dass die schon von Anfang an merken, dass was schief läuft und entsprechende Maßnahmen ergreifen, Beweise sammeln. Das ist für mich wirklich die einzige Möglichkeit, da vielleicht eine Besserung zu schaffen, weil das System wird sich so schnell nicht ändern. Und es ist natürlich schwierig, Sachen zu beweisen, aber die Beweise braucht man halt. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre es auch nicht schön.
Das stimmt. Aber was könnten Beweise sein? Also ich bin vergewaltigt worden. Was mache ich?
Ich gehe zum Arzt.
In der Nacht noch? Oder
in der Nacht noch.
So schnell wie möglich.
Genau. Ich schaue auf mein Handy, habe ich irgendwelche Nachrichten, die das beweisen könnten? Oder ich nehme etwas auf, wenn ich mit dem Täter nochmal drüber spreche.
Okay. Das kann, also das ich ist in Ordnung, ja? Also,
ja.
Okay.
Ja, ich bin der Freundinnen mit allen, erzähle ihnen, dass die dann auch aussagen können. Das sind für mich Möglichkeiten.
Und die medizinische Untersuchung könnte dann Spuren finden, wie zum Beispiel Samenflüssigkeit. Mhm. Aber wenn ein Kondom benutzt wurde, schwierig, aber vielleicht dann Verletzungen feststellen oder so, ne?
Genau.
Okay, das sind gute Punkte.
Ja.
Auch das mit dem Handy, mit der Aufnahme, wenn das möglich ist, das ist auch nochmal gut. Wobei ich habe im Kopf, dass solche Aufnahmen vor Gericht nicht zulässig sind, aber vielleicht vor der Polizei, also dass es zu einer Anklage kommt, kann das gut sein?
Ja, das müsste man im Einzelfall prüfen, aber natürlich ist es besser, das zu haben, als nicht zu haben.
Ja.
Genau. Es gibt zum Beispiel jetzt bei Stalking-Fällen gibt es auch extra eine Stalking-App, wo man Beweise sammeln kann. Also die App ist wirklich darauf ausgelegt, Stalking zu beweisen. Da kann man meines Wissens auch Aufnahmen machen.
Wie heißt die App?
Boah, das weiß ich gar nicht.
Das kann ich nochmal nachschauen.
Beim Weißen Ring. Vom Weißen Ring.
Genau.
Okay, müssen wir gleich nachschauen.
Und da werden die Daten dann auch sofort weitergeleitet und somit werden die dann gesammelt und das kann man dann.
Das reichen wir nach und das schreibe ich auch in die Shownotes, weil das wäre schon mal ein super, super Hilfe.
Stalking ist ja auch
ein
großes Thema.
Ja.
Was denkt ihr über die Männer, die das gemacht haben? Seht ihr, ihr habt die ja auch beobachtet, wenn es dann zum Prozess kommt. Ihr seht sie dann da, lässt die das kalt, sind die dann total erleichtert, wenn sie freigesprochen sind und du weißt genau, er hat das getan. Was denkst du über Männer? Die Männer, nicht nur Männer.
Ganz schwierig. Oft sind das Selbstopfer. Also das wird oft dann kommt es auch im Prozess, dass sie sagen, ja, sie wurden selbst entweder sexuell missbraucht als Kinder oder haben häusliche Gewalt erfahren, obwohl das ja nie ein Grund ist oder.
Ja.
Aber man sagt ja oft, verletzte Menschen verletzen Menschen. Also das ist ganz oft, dass die halt auch irgendwelche psychischen Probleme haben, wahnsinnig eifersüchtig. Viele haben Probleme mit Alkohol oder Drogen, also auch gerade bei häuslicher Gewalt ist ganz oft Alkohol im Spiel, dass die Menschen oder die Männer, nicht die Menschen, die Männer dann viel trinken und dann halt auch sich danach dann wieder entschuldigen, weil das war ja nur, weil sie was getrunken haben und
wird nie wieder passieren.
Genau.
Und es wird so oft geglaubt, ne?
Immer wieder. Die Frauen gehen auch immer wieder zurück, auch wenn sie im Frauenhaus waren. Es ist halt oft das Thema, auch das finanzielle Thema, weil die sind ja oft abhängig, auch finanziell abhängig und sind oft die Alleinverdiener. Dann sind Kinder im Spiel und dann haben halt die Frauen erleben dann nicht nur, ja, dass sie ihren Partner verloren haben, den sie ja irgendwann mal geliebt haben, sondern auch den sozialen Abstieg. Bürgergeld beantragen, das waren ja auch solche Sachen, die wir dann zusammen mit den Frauen gemacht haben, aber es ist schwierig. Und die Dunkelziffer ist so groß und jetzt auch natürlich mit den vielen Flüchtlingen. Ich hatte auch einen Fall, auch was da alles passiert. In den Flüchtlingsheimen, die dürfen ja ihre Türen nicht mal.
Da passieren auch Vergewaltigungen in Flüchtlingsheimen.
Ja, also ganz
das
heftig.
Das ist auch richtig schlimm.
Auch Minderjährige.
Vor allem
ein minderjähriges Mädchen.
Ja.
Mhm.
Und die kennen die Sprache nicht.
Genau.
Und können, also die können das überhaupt nicht zu Wort bringen eigentlich.
Genau, stimmt.
Also das ist richtig schlimm, ja.
Und ich hatte einen Fall, ich wollte dann, habe die Eltern gefragt, ob ich das Mädchen, weil das so schwer traumatisiert war, in die Klinik bringen darf, dass sie auch mal untersucht wird. Und dann hat die Mutter gefragt, ob da Männer sind. Und dann durfte sie da gar nicht hin. Also ganz schwierig.
Glaubt ihr, man könnte es trotzdem noch an anderer Stelle vereinfachen? Also ihr seid ja auch dabei, wenn Gespräche geführt werden oder bei der Polizei Gespräche geführt werden, Verhöre geführt werden. Mhm. Die Art, Worte sind wichtig, wie man Sachen formuliert, wie man sie fragt. Ne, macht der Worte immer wieder wichtig. Was beobachtet ihr da und wo gäbe es Verbesserungsmöglichkeiten?
Es ist wirklich unterschiedlich.
Ja, aber oft war schon nicht sehr achtsam. Nicht eben, wenn zum Beispiel eine junge Frau den Mut hat, eine Vergewaltigung anzuzeigen und die erste Frage ist, was sie anhatte an dem Tag. das ist ganz egal. Und wenn die nichts anhatte und sagt, nein, stopp. Auch wenn die mitgegangen ist, noch wenn sie sagen, ja, warum sind sie mit dem Typen dann noch mitgegangen? Bis zu einem gewissen Punkt wollte sie vielleicht auch mitgehen oder wollte vielleicht auch sogar noch küssen, aber nicht mehr. Und wenn dieses Nein dann nicht akzeptiert wird, dann ist es einfach ein sexueller Übergriff. Und da werden da wurden schon oft Fragen gestellt, wo ich mir dachte, ja.
Gibt es mittlerweile dann bei solchen Fällen auch, werden sie durch Frauen befragt?
Ja.
Oder? Ja, das ist schon.
Okay. Schon auch, ja.
Aber auch da kann manchmal auch, das muss nichts heißen, höre ich da so ein bisschen raus. Also.
Ja, Frauen sind da schon empathischer.
Okay.
Ja, aber auch sie müssen die Fragen stellen, die unangenehm sind.
Ja,
also das ist schon so.
Ja, ja.
Damit muss man einfach rechnen.
Und das wird mehrfach nachgefragt und dann, das ist natürlich, also das beeinflusst die Glaubwürdigkeit und dann will man was sagen, obwohl man sich vielleicht nicht erinnert, weil man ja auch vieles verdrängt. Mhm. Und dann kann man die Frage nicht beantworten, dann wird aber nochmal nachgehakt und dann, also das ist einfach eine schwierige Situation, auch für den Befrager, sage ich jetzt mal, der vielleicht jetzt auch nicht jeden Tag mit so sensiblen Themen zu tun hat. Das ist einfach eine schwierige Situation für alle.
Würdet ihr sagen, aufgrund euren Erfahrungen sind die Täter doch oft öfter in einer komfortableren Situation? Vielleicht auch, wenn sie, wie ihr gesagt habt, eine gute Position haben, beruflich erfolgreich sind, haben die es, also einfach, ist es da leichter für die, weil die kommen damit durch.
Ja.
Die haben einen Pflichtverteidiger,
immer.
Wenn sie sich selbst keinen leisten können. Okay. Und die sitzen im Prinzip ja nur da, müssen nichts sagen.
Mhm.
Und das Opfer sitzt dann da und versucht zu beweisen, dass ihm was Schlechtes angetan wurde. Also der Täter macht da wirklich nichts und wird eigentlich rundum betreut.
Und er muss nicht mal die Wahrheit sagen. Das ist ja auch noch der Täter.
Er darf ja schweigen.
Genau, er darf schweigen, er muss nichts sagen. Und die Zeugin oder der Zeuge muss ja immer die Wahrheit sagen. Das sagt er auch. Da wird er auch schon. Und dann sind die eben ganz oft unsicher, weil sie halt auch vielleicht mal was vergessen haben, auch in dieser Situation. Das ist ja eine absolute traumatisierende Situation. Und dann werden die teilweise so verunsichert, weil sie ja wissen, sie dürfen ja nichts Falsches sagen.
Mhm.
Also das
krass.
Ist schon spannend, ja.
Aber ich höre ja jetzt auch diese Sache, also es ist so eine, keine Ahnung, wenn ich einen Autounfall habe, habe ich das Beweisstück Auto, ich sehe die Schäden, es ist alles ganz klar. Gerade in diesem Kontext auch seelische Gewalt, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, psychische Gewalt, das ist so schwer. Es ist so ein schweres Vergehen. Es macht so viel mit den Opfern aus. Es wird sie vielleicht für das Leben lang prägen, dass sie vielleicht nie wieder glücklich werden können. Ja, sogar, wie ihr gesagt habt, dass Frauen sagen, ich sterbe lieber. Ich beende mein Leben, damit meine Eltern vielleicht noch trotzdem glücklich sein können. Das muss man sich mal vorstellen. Also der Schaden ist immens. Auf der anderen Seite aber, klar, muss man herausfinden, muss es ein intelligentes System geben, wie ich das beweisen kann. Mhm. Ne? Also man muss durch diese heftige, man muss das Trauma nochmal erleben, auf jeden Fall. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber es ist so, auf der einen Seite, Opfer muss alles erzählen, muss ich den Anwalt selbst organisieren. Auf der anderen Seite, Täter hat es gemacht, schweigt, muss nur da sein. Also das ist schon so ein Ungleichgewicht. Ne?
Ja,
auf jeden Fall.
Deshalb ist es ja so wichtig.
Ja.
Der Zimmermann vom Aktenzeichen XY hat ja damals eben den Weißen Ring ins Leben gerufen.
Echt? Das wusste ich gar nicht.
Ja, ja. Weil er immer gesagt hat, die Täter haben eine Lobby, für die Täter ist immer gesorgt.
Mhm.
Klar, die bekommen einen Verteidiger und die Opfer, die werden oft so vergessen.
Mhm.
Und deshalb wurde dieser Verein dann gegründet. Und
was denkt ihr über so... Jetzt der prominenteste Fall ist jetzt von Madame Pellicot, die so an die Öffentlichkeit gegangen ist, die sich nicht versteckt hat und gesagt hat, mir ist das passiert und mein Mann und, weiß ich nicht, die 30 Freunde, die da noch verurteilt wurden, für den jahrelangen Missbrauch unter Drogen, also sie hat ja geschlafen und auch noch wahrscheinlich oder auf jeden Fall auch bei ihrer Tochter oder man weiß nicht, bei den Kindern. Also das zieht dir ja so den Füßen, also den Boden unter den Füßen weg. Alles, was du geglaubt hast, stimmt nicht. Deine ganze Welt, der Mann, den du geheiratet hast, der Vater, das ist alles, also fürchterlicher geht es ja gar nicht. Ja, was die jetzt aufarbeiten muss, ob die es überhaupt schafft. Also ich habe so einen Respekt, dass sie da so steht und sagt, mir ist das passiert, ich bin das Opfer, aber ich bin auch nicht das Opfer. So, was denkt ihr über solche Fälle, wie sowas möglich ist? Also ich meine, das ist ja... Da ist ja so viel kriminelle Energie, ist das falsche Wort. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ja, das ist solche Abartigkeit dahinter. Und ich bin mir auch sicher, dass der Mann oder Männer sagen, mein Gott, was soll die sich aufregen? Die hat doch geschlafen, die hat doch gar nichts mitbekommen. Also, oder dass er sich selber so erklärt hat, am nächsten Morgen ist wieder alles gut, die hat ja nur die Nacht geschlafen. Also ich kann mir vorstellen, dass solche Gedanken da kommen. Aber so ein perverses System, das Menschen so ausgebeutet und unterjocht und
Kinder
verworden. Also und dann am Tag ist das alles wieder normal. Also es ist so krank. Oder so Fälle, wo in Österreich gab es das auch Menschen gehalten worden wie Sklaven, und dann auch vergewaltigt worden. Kinder werden geboren in Kellern quasi. So, mein Gott. Also
Natascha Campus.
Ja, genau.
Ich glaube, dass diese Menschen einfach böse sind und ganz genau wissen, was sie tun. Also ich glaube nicht, dass sie sich das schönreden. Ich glaube, die wissen es ganz genau.
Die befriedigen auch wenn man, ihre Bedürfnisse.
Auch wenn man im Darknet zum Beispiel, in Foren, also da gibt es auch Dokus, auch auf YouTube von Arte zum Beispiel, also da wird dann auch gezeigt, wie die Täter untereinander reden, die Kinderpornografie produzieren, die ihre Kinder dafür benutzen, und die sind sich dem ja ganz bewusst. Die planen ja, wie können wir das machen? Das Kind ist noch zu jung, die Mutter könnte es merken, der Kindergarten könnte es merken, die geben sich da Tipps. Also Menschen sind böse, viele, und die wissen das, und also das kann man auf gar keinen Fall entschuldigen. Also das sehe ich auf jeden Fall so.
Das habe ich auch gerade nicht gemeint.
Nein, aber also das
gar keinen Fall. Ich denke manchmal so ein Mensch, es gibt, die können sich vielleicht auch zum Teil selber belügen oder sowas, ja?
Oder so. Ja, aber ich glaube die nicht daran.
Okay.
Ich glaube nicht daran.
Okay, ja. Die wissen das.
Ja. Sind sich dessen bewusst.
Es gibt auch keine Strafe, die das wieder gut machen würde. Also
Also da bin ich wirklich, da würde ich sagen, diese Menschen sollten sterben. Da bin ich für die Todesstrafe. Also jemand, der ein Kind missbraucht, der sollte sterben, und dann trauen sich das auch nicht mehr so viele. Bin ich davon überzeugt, dass das nicht mehr so viele machen, wie es jetzt tun.
Die Dunkelziffer ist so hoch. Vor allem,
also vor allem in den armen Ländern.
Ja.
Also vor allem
da ist es ja noch schlimmer.
In Ländern, wo wirklich Armut herrscht, viele Kinder auf der Straße sind. Also... Das ist leider grausam. Sehr traurig.
Sind Frauen sind meistens da die Opfer. Ich meine, bei Kindern wahrscheinlich auch Jungs. Also, aber es ist da schon, muss man die Beobachtung machen, dass das bei Frauen häufiger passiert einfach, ne? Bei Mädchen und Frauen.
Ist so.
Was würdet ihr sagen? Also wir haben eben schon drüber gesprochen, dass man früh anfängt und sagt, das ist mein Körper, nur wenn ich erlaube darf, dass ich berührt werden. Es gibt Stellen, die darf gar keiner berühren, und es ist nie gut, das ist kein Geheimnis, es gibt dieses ist ein schlechtes Geheimnis, wenn ich das nicht sagen darf. Also dass diese Aufmerksamkeit, dieses Körperbewusstsein, das ändert sich ja auch gerade in der Erziehung. Also ich weiß noch, ich erinnere mich noch, dass ich mit meiner Mutter irgendwo bei einer Geburtstagsfeier war, ich war klein, vielleicht Kindergarten oder Grundschule, ich musste dem Onkel einen Kuss geben.
Genau.
Ja. Warum?
Genau.
Und meine Mutter, gib dem einen, warum?
Ich kenne den nicht auf seinen Schoß.
Ja, ich kenne den gar nicht. Und auch wie ekelhaft von dem Mann. Setz dich mal, warum? Was willst du von, also ne, so, ich kenne das noch. Ja. Das würde ich im Leben niemals zu meinen Kindern sagen. Aber das ändert sich ja schon. Aber trotzdem passiert es. Und trotzdem eher auch in Situationen, wo man es nicht vermutet, also wo eigentlich alles gut ist, wo man jemanden kennt. Und die Täter wiegen sich deswegen auch oft in Sicherheit. Ja. Was müsste es aus eurer Beobachtung noch geben, um das für die Frau, das Leben für Frauen sicherer zu machen? Oder das, sicherer zu machen? Bleiben wir erstmal bei der Frage.
Noch mehr Aufklärung. Obwohl da jetzt schon sehr viel, also MeToo-Bewegung, viele waren dann mutig, sich zu outen. Wenn man sich vorstellt, dass 60% aller Frauen irgendwann mal in ihrem Leben sexualisierte Gewalt oder Übergriff, Arbeitsplatz. Und es geht ja, es gibt ja verbale, nonverbale Übergriffe. Das ist schon spannend. Und ich habe meine Tochter auch immer wieder, pass auf, auch wenn die jungen Mädchen fortgehen, halte dein Getränk in der Hand. Da gibt es zum Beispiel vom Weißen Ring so Flaschenstöpsel.
Also du meinst so Deckel, wo dann keiner was reintröpfen kann. Ne? Da gibt's aber auch, habe ich auch gesehen, gibt's auch eine Firma aus, ein Startup aus Gelsenkirchen, die machen, die heißen K.O.-Stop, fällt mir gerade ein. Da gibt's auch so Leuchtdeckel, die sehen so ganz schön aus, die macht man übers Getränk, sieht gut aus, da kann dann nur der Strohhalm rein und auch da gibt's da schon Hilfen. Aber so ganz grundsätzlich, also was fehlt in unserer Gesellschaft? Du hast gesagt, jetzt in ärmeren Ländern und so ist es nochmal schwieriger, aber in unserer sogenannten ersten Welt, wo wir Aufklärung haben, Bildung, Möglichkeiten haben, was können wir machen, damit auch Männer da keine Täter werden? Und ne, wir haben auch gerade schon drüber gesprochen, auch wenn ihnen selbst was passiert ist, ist das nicht automatisch eine Begründung oder eine Entschuldigung, dass sie auch dann das machen, selber zum Täter werden. Also was könnte man noch machen? Was sind eure Beobachtungen oder was glaubt ihr, was könnte noch helfen?
Also ich glaube, dass wir nicht nur die Frauen aufklären oder unseren Töchtern sagen sollen, dass sie vorsichtig sein müssen, sondern auch den Söhnen gesagt wird oder vorgelebt wird, besser gesagt, oder ist wohl der effektivere Weg, wie man mit Frauen umzugehen hat, wenn die Familie intakt ist und keine Gewalt herrscht und keine Unsicherheit, Vertrauen, Respekt, dann glaube ich, ist es für Jungs und später Männer auch einfacher, das entsprechend auszuleben und keine Komplexe zu entwickeln. Also ich glaube, dass die Eltern da auf jeden Fall in der Kindheit schon anfangen können, vorzubeugen.
Und es ist ja heute so, dass die Jugendlichen heute ja schon sich die ganzen Filme anschauen und meinen ja, das ist normal.
Du meinst Pornos.
Genau.
Das ist sowieso ein Problem.
Ja,
die Verrohung der Gesellschaft, wie alles sehr normal geworden ist, wie man so schnell immer so viel Inhalt bekommt. Alles verharmlost wird. Also das ist auch ein grundsätzliches Problem mit Social Media und so weiter.
Liebe
das
machen.
Das ist ein ganz anderes Thema.
Wenn man sagt, Liebe machen, sowas gibt es ja gar nicht
das
mehr.
Ist ja, das wird ja belächelt, jetzt das sozusagen.
Schon wie die darüber sprechen, über sowas, was ja was Schönes sein kann.
Ja. Das finde ich auch so ein krasser, schmaler Grat.
Ja.
Kindern beizubringen, also in meinem Fall jetzt meinen Töchtern, dass Sexualität was ganz Tolles ist. Also auf der einen Seite, dass der Körper, dass da so viel noch dazukommt, einfach an Empfindungs-, an Möglichkeiten, an wunderschönen Gefühlen.
Ja.
Und auch gleichzeitig, dass er geschützt werden muss, dass du selber entscheiden kannst, wie du berührt werden willst, aber nicht kein anderer. Also das ist so, also dass man da nicht paranoid wird, das ist so schwierig, finde ich, weil es dies, also ja, eine gesunde Sexualität ist wichtig für die Gesundheit, für die seelische Gesundheit, für sich zu seinem Körper zu stehen. Das alles gehört dazu, ist ein Teil der Gesundheit. Auf der anderen Seite aber gibt es so viele Menschen, die Interesse an meinem Körper vielleicht haben.
Ja,
ja, und an einem Kinderkörper oder einem Frauenkörper. Es ist so krass, also da eine, ja, das eine zu zeigen, die Balance zu finden und dann zu sagen, also ich finde das heftig.
Ja,
schwierig.
Also man sollte schon auch klar machen, dass man sich da auch Zeit lassen kann, dass man nichts verpasst oder dass man nicht dazugehört. Und vor allem glaube ich meine, es wird ja oft zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Reels anschaue, dann wird nach dem Bodycount gefragt. Mit wie vielen Menschen hast du schon geschlafen? Das bedeutet diese Frage. Und dann ist diese Zahl immer sehr hoch und die Leute versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen und das ist einfach nicht normal und ich glaube, das macht die Leute krank.
Ja.
Also das ist nicht normal.
Nein.
Aber das verstehen die Jugendlichen gar nicht, glaube ich, wirklich, also dass das einfach in ist jetzt, viele Geschlechtspartner zu haben oder zu sammeln. Also da müssen wir irgendwie wegkommen.
Unbedingt.
Das ist richtig
Absolut.
Schlimm. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich glaube wirklich, dass man Social Media jetzt auch mal ein bisschen drosseln muss, dass man da irgendwie dagegen vorgehen muss, weil das artet einfach aus. Und die Jugend wird auch nicht schlauer. Also irgendwie Nein, sind die auch nicht. Alle ein bisschen merkwürdig, um das mal speziell. So zu sagen. Ja, speziell. Und lassen sich so beeinflussen, lassen sich influenzen. Es ist einfach so. Ja, also die Welt ist einfach...
Ja, und das ist das Schlimme ist ja, die Tendenz geht ja eher gerade dazu, wenn wir jetzt an Mark Zuckerberg denken, an X, an Elon Musk, an Trump, dass die Regulierungen eher wegfallen werden. Dass die einfach, dass es ein Moloch ist, wo man alles Schlimme reinwerfen kann. Also quasasi so ein Darknet to go, ne?
Ja.
Dass die Regulierung gar nicht kommt. Ich denke auch, Social Media müsste wirklich erst ab einem Alter von 16 plus sein.
Ja.
Und dann ist es schon auch schwierig. Also wenn ich denke, was ich für spannende Filme oder Horror gucke ich persönlich gar nicht, aber so Filme gesehen habe, wo ich gedacht habe, krass, solche Filme, also kann ich gar nicht vertragen. Und wenn ich dann höre, dass so 15-Jährige, habe ich den Film gesehen so, und denke mir so, okay, also allein das ja auch schon. Das kann man ja gar nicht so, verkraften. Nur ne?
noch,
ja.
Es schockt uns auch einfach nichts mehr.
Ja,
also, wir verstumpfen ja auch die Nachrichten. Ne? Ja. Also wir sehen ja auch ständig Krieg, wir sehen Leute, die verstümmelt sind. Also wir sind ja auch komplett abgehärtet. Also früher war das ja, du hast irgendwie eine blutige Szene gesehen und das war schon irgendwie... Mm. Und jetzt?
Ja, es ist eine kranke Gesellschaft.
Ja, umso wichtiger, dass wir Menschlichkeit, Respekt in unseren Familien, dass wir das hochhalten und dass das auch die Werte sind, an die wir immer noch glauben und die auch die richtigen sind, auch wenn die Welt uns an vielen Stellen gerade zeigt, dass das egal ist und dass nur der mit der lautesten Egomanie weiterkommt, Recht hat. Das ist es nicht.
Nein.
So, und ich hoffe auch, dass wir da nochmal die Kurve kriegen. Aber wir haben eine krasse Welt gerade, ja. Und auch da wieder die Männer an den Spitzen von vielen Ländern, die Frauenrechte, zum Beispiel jetzt Abtreibungsrechte oder Informationsrechte darüber, auch das wird so mit Füßen getreten gerade, ne? Da waren wir mit MeToo schon auf einem guten Weg und ich habe das Gefühl, das interessiert keinen mehr. Oder es ist so,
Trend. Das war auch nur ein Hashtag auf Social Media. Das ist keinem mehr interessiert, leider.
Und da müssen wir Frauen einfach echt aufpassen, wahrscheinlich in Zukunft nochmal. Und uns
immer wieder stark machen. Immer wieder. Ja.
Wenn Zuhörerinnen jetzt das Gefühl haben, sie würden sich gerne jemandem anvertrauen oder sie würden gerne irgendwo anrufen und haben was auf der Seele und würden gerne was loswerden und möchten gerne über eine Tat berichten, an wen können sie sich wenden?
Also der Weiße Ring hat ein sogenanntes Opfertelefon. Das ist von 7 Uhr bis 22 Uhr täglich besetzt. In jeder Stadt gibt es eine Außenstelle und da gibt es Mitarbeiter. Und da kann man anrufen. Die Nummer ist 116 006. Und das sind Menschen, die hören den Frauen zu und die gehen dann auch den Weg, den weiteren Weg. Wir zeigen dann auf oder haben aufgezeigt.
Mhm.
Ich war ja 9 Jahre tätig und ja. Und jetzt engagiere ich mich anders ehrenamtlich. Aber da kann man dann eben anrufen, das Delikt oder die Straftat schildern, was passiert ist. Und dann zeigen die Mitarbeiter auf, was die nächsten Schritte sind und begleiten da auch, wenn man das möchte.
Was gebt ihr den Frauen mit oder habt ihr den Frauen mitgegeben, welche Sätze die stark machen, dass sie den Weg, dass das der richtige Weg ist, dass das eine Straftat ist und dass das nicht ungestraft sein kann? Also was würdet ihr ihnen mental mitgeben als Satz, dass es sich lohnt, das zu machen? Weil wir ja gerade auch über ganz viel Hürden noch gesprochen haben.
Du bist nicht schuld.
Stimmt.
Ja, genau, das weil das oft, es ist ganz oft, ich bin vielleicht doch schuld, vielleicht hätte ich das oder das nicht machen sollen. Nein, wenn so etwas passiert und du das nicht wolltest, du bist nicht schuld. Und egal wie es ausgeht, den Mut zu haben, diesen Schritt, das ist ein harter Weg. Und wie gesagt, auch sehr retraumatisierend, weil du musst ja durch das Ganze nochmal durch. Aber viele Frauen sind dann auch ein Vorbild für andere Frauen, wie jetzt eben diese Giselle, dass sie den Mut haben, das zu sagen, sich jemanden anzuvertrauen.
Mhm. Genau, und da ist es dann auch nicht wichtig, dass man so weit geht, zur Polizei zu gehen oder vor Gericht zu gehen, sondern also es muss einfach ein Weg gefunden werden, selbst damit abschließen zu können, selbst wenn man es nur mit einer Person teilt, es einem dann aber besser geht, dann hat es sich schon gelohnt und dann reicht es auch.
Mhm. Die Frauen sind ja durch dieses Trauma ja auch psychisch Viele können nicht mehr in die Arbeit gehen. Die haben Schlafstörungen, die haben sogenannte Flashbacks. Also das heißt, die Bilder kommen immer wieder. Die haben Angst, Panikstörungen. Also es ist körperliche Symptome, Herzrhythmusstörungen. Ja, das ist ja ganz oft dann auch bei den Gerichtsverhandlungen, dass sie eben nicht mehr in die Arbeit gehen können, dass sie nachts nicht mehr schlafen können. Und das ist ja das...
Aber
die Folgen von dem, was passiert ist.
Es gibt ja nicht nur den Weißen Ring, es gibt ja noch die nationale Telefonseelsorge, wo man anrufen kann. Es gibt Vereine, die nur auf sexuelle Gewalt spezialisiert sind, zum Beispiel Wildwasser.
Genau, VIA.
Genau, der Weiße Ring betreut ja alle Arten von also Opfer von allen Arten von Straftaten, also auch Betrug. Und so weiter, da hatten wir auch
viele Fälle. Viele,
ja, genau, die Enkel, ja, genau.
Schockanrufe, jetzt, aktuell.
Ja, eben, und der Weiße Ring hat auch im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen auch die Möglichkeit, finanzielle Hilfe zu leisten, Erstberatungscheck für einen Opferanwalt auszustellen oder für ein Erstgespräch bei einer psychotraumatischen Therapie. Genau.
Rechtsmedizin.
Genau, also diese Möglichkeiten die, gibt es. Und man verpflichtet sich da auch zu nichts und muss auch keine weiteren Schritte gehen. Also wenn man sagt, ich möchte gerne mit jemandem drüber sprechen und auch zu einer Therapie gehen oder einmal mit einer Anwältin sprechen, dann kann man sich gerne auch beim Weißen Ring melden, kriegt den Scheck und muss dann auch nichts weiter tun. Also das wäre mir noch wichtig zu sagen.
Das ist bei der Frau, die Entscheidung bleibt bei der Frau.
Immer, genau. Immer. Wir sind nur so lange da, wie es gewollt ist. Und wir drängen da auch nicht, also du solltest zur Polizei gehen, wie du dich wohlfühlst. Also wir begleiten dich, egal wie du dich entscheidest.
Danke ihr beiden, für dieses tolle Gespräch und für die Arbeit, für die ehrenamtliche Arbeit und Unterstützung, die ihr geleistet habt. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht immer leicht war, diese Geschichten
sehr
mitzunehmen, selber zu verarbeiten und dann die Kraft für denjenigen, für diejenige dann zu haben, mit ihr das da durchzustehen und so. Also Respekt, dass ihr diese Arbeit gemacht habt und dass ihr für viele Frauen eine wichtige Stütze wart.
Ja, also da sind wir auch froh, dass wir uns gegenseitig hatten, weil natürlich belastet das. Und man muss mit jemandem darüber sprechen.
Ja.
Das war unsere Supervision.
Ja, genau.
Und es ist eine tiefe Freundschaft entstanden auch. Und da kommt natürlich auch viel zurück. Also man gibt viel, aber es war schon eine gute Zeit, ja. Und auch tolle Frauen begleitet und wie die dann auch wieder stark geworden sind oder so mutig waren, den Weg zu gehen. Also es waren auch, schöne Begegnungen und Erfahrungen.
Vor allem eine intensive Menschenstudie, die ihr da betrieben habt.
Absolut.
In die Psychen der Menschen.
Ja,
man kann wirklich Menschen nur vor den Kopf schauen. Das ist wirklich so. Du weißt es einfach nicht.
Gibt nicht den typischen Täter, wo man wusste, das ist klar, dass er das ist. Null.
Nein.
Ne?
Wow.
Nee, das ist wirklich
auch
heftig.
In unserer Nachbarschaft. Und so, wenn man da manchmal so hinter die Kulissen schaut. Spannend.
Immer misstrauisch sein.
Ja, ne?
Ist so. Immer Fragen stellen.
Okay. Hinter die Kulissen gucken. Ich danke euch ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören. Ihr habt die Nummern gerade. Lass uns nochmal die Nummer sagen. Eine Telefonnummer.
116-006.
Oder jemandem sich anvertrauen, einer Freundin, einer Vertrauensperson und dann gucken, wie es dir geht und dann vielleicht weitere Schritte gehen oder nicht. Aber du musst kein Opfer sein und du musst dich auch nicht schuldig fühlen dafür. Egal, wer dir das versucht einzureden, du bist nicht das Opfer. Lieben Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Abend, einen schönen Tag. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Hinterlasst einen schönen Kommentar oder ein paar Sternchen. In den Shownotes findet ihr jetzt auch nochmal alle Infos, wo ihr euch hinwenden könnt. Und vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich möchte euch sagen, ihr Mamas und ihr Frauen, ihr seid wirklich die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.